hat seine Rhinoviren auf mich übertragen. Und ich war der Auffassung, dass mein Immunsystem so gut ist, das abzuwehren. Aber irgendwie scheint es nicht so ganz der Fall zu sein. Deshalb freue ich mich, dass Sie weiter vorne sitzen heute, damit ich auch nicht so laut sprechen muss. Ich habe eine Frage, ist momentan irgendwie im Praktikum, sind da Kolloquien oder so? Okay, das ist der Grund, warum heute auch weniger da sind. Wir haben heute drei Punkte. Zunächst einmal besprechen wir den Arzneistoff der Woche und das ist der Wirkstoff Cimetidin. Cimetidin ist aber kein neuer Wirkstoff, sondern ein alter Wirkstoff. Aber Cimetidin markiert in der Entwicklung von Arzneistoffen einen Meilenstein, eine Sprunginnovation. Und zwar dahingehend, dass mit der Entwicklung von Cimetidin es erstmalig sozusagen wirklich möglich war, eine überschießende Magensäuresekretion vernünftig zu blockieren. Es gibt eine ganze Reihe sogenannter säureassoziierter Magenerkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen. Die konnte man bis vor 30 Jahren in etwa nur unzureichend behandeln, weil es keine adäquaten Arzneistoffe gab. Ich möchte daran erinnern, dass es zur Behandlung von säureassoziierten Erkrankungen, wenn ich sage säureassoziierte Erkrankungen, meine ich Magensäure, salzsäureassoziierte Erkrankungen, nur die klassischen Antazida gab, die allerdings nicht in der Lage waren, wirklich mit guten klinischen Ergebnissen aufzuwarten, was die Prävention und Therapie von Magen-Darm-Ulzera betrifft und, und. Und dann muss man sagen, kam eine Entwicklung auf, die so zu beschreiben ist, dass wir immer besser in der Lage waren, zu verstehen, welche Mechanismen tragen dazu bei, dass es zu einer physiologischen bzw. pathophysiologischen Regulation der Produktion von Salzsäure im Magen kommt. Und da hat man identifiziert einen Player, ein kleines Molekül, das ganz augenscheinlich eine zentrale Rolle besitzt, unter anderem in der Steuerung der Produktion der Salzsäure. Und deshalb ist hier an der Stelle das Molekül Histamin zu benennen, ein wichtiges biogenes Amin. Und Sie sehen hier die Struktur des Histamins, ein biogenes Amin, das ein wichtiger Mediator ist im Sinne der Ankurbelung der Magensäureproduktion, der Salzsäureproduktion. Der Schalter, an dem das Histamin angreift in den Belegzellen des Magens, um dort Salzsäure zu produzieren, ist ein Histaminrezeptor. Und zwar ein ganz spezieller Subtyp, nämlich der Histamin-H2-Rezeptor. Vielleicht ganz kurz zwei Sätze zu den Histaminrezeptoren. Histaminrezeptoren sind sogenannte G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, die in der Plasmamembran verankert sind. Und es gibt eben nicht nur den einen Histaminrezeptor, sondern es gibt verschiedene Subtypen, von denen zwei zurzeit besonders relevant sind. Das ist der Histamin-H1-Rezeptor, Stichwort Allergiebehandlung. Und der Histamin-H2-Rezeptor, Stichwort Blockade der Magensäuresekretion. Jetzt muss man Folgendes wissen, wenn Histamin als Agonist am Histamin-H2-Rezeptor angreift, dann steigert sich die Magensäureproduktion. Ergo hat man über viele Jahre versucht, Moleküle zu entwickeln, die ebenfalls an den Histamin-H2-Rezeptor binden, dort den physiologischen Agonisten Histamin verdrängen, im Sinne eines kompetitiven Antagonismus, selbst aber keine agonistischen Eigenschaften besitzen. Sogenannte Histamin-H2-Rezeptor-Antagonisten. Bevor wir auf die eingehen, ein Blick auf das Histaminmolekül. Wie könnte man dieses Histaminmolekül charakterisieren, Anne? Wir haben ein Imidazol-Ring-System, klassisch, ja. Welche Eigenschaften hat dieses Imidazol-Ring-System? Also jetzt unter physikochemischen Betrachtungen, also basisch oder sauer? Dieses Imidazol-Ring-System ist ein basischer Heteroaromat, lässt sich leicht protonieren. Wir wollen noch einmal daran erinnern, dass wir im Histamin bzw. Imidazol dieses Strukturelement finden. Und dieses Strukturelement ist charakterisiert als Amidin-Strukturelement, und Amidine sind ja basisch. Und man kann das Histamin sehr leicht protonieren, ohne dass der aromatische Charakter verloren geht. Aus dem Imidazol wird ein Imidazolium-Ion. Darüber hinaus haben wir beim Histamin auch noch eine primäre Aminfunktion, und das sind die wesentlichen Charakteristika des Histamins, ein wichtiges biogenes Amin, das in vielen physiologischen und pathophysiologischen Prozessen eine Rolle spielt. Wichtig: im Magen steuert es die Magensäuresekretion über den H2-Rezeptor. Wenn Histamin als Agonist am H2-Rezeptor angreift, den Rezeptor aktiviert sozusagen, dann kommt es zu einer gesteigerten Magensäuresekretion. Die nächste Abbildung zeigt Ihnen jetzt die Entwicklung des ersten klinisch relevanten Histamin-H2-Rezeptor-Antagonisten, nämlich die Entwicklung des Cimetidins. Und was sehen wir hier? Wir sehen hier drei Strukturformeln: Burimamid, Methiamid und Cimetidin. Und wenn wir uns dieses Molekül ansehen und dieses Molekül ansehen und dieses Molekül ansehen, dann fällt auf, wir haben eine große Ähnlichkeit zum Histamin, und das ist der Imidazolring. Also wir haben hier jeweils ein Imidazolringsystem, ein substituiertes Imidazolringsystem. Dann haben wir jeweils auch eine Kette, die das Imidazolringsystem mit einem weiteren Strukturelement verbindet, wobei im Falle von Methiamid anstelle einer Methylengruppe hier eine Schwefelbrücke ist, und diese Schwefelbrücke, was wäre das für eine funktionelle Gruppe? Thioether, ganz genau, ein Thioether, den finden wir auch im Cimetidin. Was haben wir hier für ein Strukturelement, Roy? Was ist das? Nur das, was Sie... Thio, ja. Und wenn es ein Sauerstoff wäre, wäre es was für ein Strukturelement? Harnstoff. Ist ein Thio-Harnstoff-Strukturelement. Und dieses Burimamid war der erste Ansatz zur Entwicklung eines selektiven Histamin-H2-Rezeptor-Antagonisten. Allerdings hatte der eine ganze Reihe von Eigenschaften, die unerwünscht waren, weshalb dann weiterentwickelt wurde und anstelle dieser Methylengruppe hier dieser Schwefel eingeführt wurde und hier auch noch eine zusätzliche Methylgruppe dazu kam. Aber auch das Methiamid war eigentlich nicht geeignet als Arzneistoff wegen unerwünschter Arzneimittelwirkungen. Unter anderem gab es eine Interferenz mit der Schilddrüsenfunktion. Und dann hat man das Methiamid noch einmal abgewandelt und hat aus dem Thio-Harnstoff-Strukturelement dieses Element gemacht. Was ist denn das für ein Strukturelement, wenn wir jetzt einmal die Cyanogruppe ausblenden? Anne? Das ist ein Guanidin. Bitte? Ein Cyan-Guanidin, ganz genau. Das ist ein Guanidin-Substituent. Guanidin könnte man wie noch benennen, Anne? Sauerstoff ersetzt durch eine NH-Gruppe ist ein Imino-Harnstoff. Ja? Guanidin ist Imino-Harnstoff. Guanidine reagieren stark basisch, und diese funktionelle Gruppe Guanidin sollten wir auch kennen. Und wir haben hier ein substituiertes Guanidin, und zwar ein Cyan-Guanidin. Und das war mit der Einführung dieses Substituenten hier, der Cyanogruppe, war das Cimetidin geboren. Das war Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und das war die Geburtsstunde eines ganz großen Blockbusters, eines Wirkstoffes. Ich glaube, der Produktname war das Tagamet. Und innerhalb von wenigen Wochen gab es mit diesem Wirkstoff weltweit Milliardenumsätze, weil es der erste belastbare Arzneistoff war, der in der Lage war, eine überschießende Magensäuresekretion zu blockieren durch einen kompetitiven Antagonismus an den Histamin-H2-Rezeptoren. In der Zwischenzeit gibt es eine ganze Reihe anderer H2-Rezeptor-Antagonisten, die möglicherweise sogar besser sind als das Cimetidin. Nach wie vor ist Cimetidin am Markt. Ich weiß nicht, ob wir eine PTA unter uns haben. Haben wir nicht. Doch, ja. Cimetidin ist jetzt auch ein OTC-Präparat, nicht? Kann man auch also in der Selbstmedikation einsetzen. Aber die Bedeutung insgesamt ist zurückgegangen, weil die Protonenpumpenhemmer jetzt die große Bedeutung haben. in der Behandlung säureassoziierter Erkrankungen. Wir werden uns aber diese Wirkstoffklasse ansehen, auch unter dem Gesichtspunkt der Frage, wie kann man diese Moleküle herstellen. Vielleicht ganz kurz noch ein Bild, so als Ausblick in Richtung medizinische Chemie. Was Sie hier sehen, ist eine schematisierte Darstellung der Bindung des Cimetidins an den H2-Rezeptor. Und Sie beginnen langsam zu verstehen, dass diese grüne Matrix letztendlich den Rezeptor widerspiegelt und die Aminosäuren, die hier aufgezeigt sind, sind am Aufbau dieses Rezeptors beteiligt. Und was wir hier sehen, sind insbesondere jene Aminosäuren, die an der Bindung des Wirkstoffes an den Rezeptor beteiligt sind. Und Sie sehen, dass es vor allem Aminosäuren sind, die in der Lage sind, Wasserstoffbrückenbindungen auszubilden mit zwei zentralen Elementen, die hier eine Rolle spielen, hier mit dem Guanidinstrukturelement, hier mit dem Imidazol. Und wir haben hier auch noch zwei aromatische Aminosäuren, die hier an der Bindung dieses Arzneistoffes beteiligt sind. Ich will hier noch einmal darauf hinweisen, dass das der Drei-Buchstaben-Code für die Aminosäuren ist und dass Sie die später dann auch wirklich beherrschen müssen. Und die Aminosäuren, da führt einfach kein Weg vorbei, die muss man einfach kennen. Ja, und damit sind wir eigentlich schon, habe ich jetzt was übersprungen? Nein. Bei den Fragen aus dem Staatsexamen. Ich habe jetzt hier etwas gewählt, was einen klaren Bezug hat, morgen zu dem, was wir in der letzten Vorlesung besprochen haben. Da hatten wir uns ausgetauscht über Grignard-Reagenzien und deren präparatives Potenzial im Sinne der Reaktion von Grignard-Reagenzien mit Carbonylverbindungen. Sie erinnern sich. Ich hatte auch eine kleine Hausaufgabe noch formuliert, die Darstellung von anderen metallorganischen Verbindungen aus Grignard-Reagenzien, zinkorganische, cadmiumorganische Verbindungen. Und wir haben hier eine sehr schöne Frage. Ordnen Sie bitte den Edukten der Liste 1. Ordnen Sie bitte den Edukten der Liste 1, die daraus gebildeten Produkte aus Liste 2 zu. Ja, wir schauen uns jetzt einmal an, Methylmagnesiumbromid und Wasser. Was gibt denn das von dem, was hier aufgezählt ist, Roy? Methan, das ist auch richtig. Das, was sich hier unter der Frage 22 verbirgt, ist der Hinweis darauf, dass wir metallorganische Reagenzien vom Typ Grignard natürlich nicht in Wasser umsetzen können oder in Gegenwart von Wasser, weil damit natürlich sofort das Reagenz kaputt werden würde und wir würden da auf teure Art und Weise Alkane synthetisieren, was auf diesem Wege ein bisschen teurer ist. Ja? Das würden wir so nicht machen und deshalb wollen wir hier festhalten, es führt diese Reaktion natürlich zum entsprechenden Alkan, entsprechend dieses Substituenten hier. Dann haben wir die Umsetzung von Methylmagnesiumbromid mit diesem Molekül hier. Was ist das, Dorothea? Acetaldehyd. Und wenn Methylmagnesiumbromid mit Acetaldehyd reagiert, dann ist das Produkt welches, Roy? Ein sekundärer Alkohol und das wäre in diesem Fall? Bitte? Propan-2-Ol und das ist auch die richtige Antwort. Ja, also Grignard-Reagenzien. Was haben wir noch? Das ist jetzt ein bisschen leichter. Wie heißt der Kollege neben der Dorothea? Genau Sie?
Martin,
richtig, Martin. Die Frage, die Sie hier sehen, lässt sich die leicht beantworten? 41 ist B oder C?
Nee.
Nein. Nee. Der Stickstoff ist nicht an dieser Position, das wäre das Quinolin, das ist das Isoquinolin. Ja, genau, und die Kollegin neben dem Martin ist die? Sarah, Isoquinolinsynthese, fällt Ihnen da als Stichwort irgendeine Namensreaktion ein? Bitte? Wer hat einen Vorschlag? Skraubsche Quinolinsynthese, aber Isoquinolin? Bischler-Napieralski. Richtig, das ist jetzt auch ein Martin, oder? Ja, so ist es. Bischler-Napieralski, ne? Wollen wir festhalten. Genau, was haben wir da noch? Martin, ja, jetzt Sie. Das ist ein, haben wir gerade gehabt. Ein Benzimidazol ist das, ganz genau, Benzimidazol. Und passt hier sehr gut dazu. Wir hatten gerade über die Histamin-H2-Rezeptor-Antagonisten gesprochen. Die Protonenpumpenhemmer, von denen wir wissen, dass sie wichtige Mittel sind zur Suppression der Magensäureproduktion, sind dadurch charakterisiert, dass sie alle mitsamt ein Benzimidazol-Grundgerüst haben. Benzimidazol ist ein wichtiger Heterozyklus, ein wichtiges bizyklisches System, welches am Aufbau der Prazole, der Protonenpumpenhemmer, beteiligt ist. Indole kennen wir auch. Ja? Welche Namensreaktion? Na? Fischer-Indol-Synthese, ganz genau. Dann haben wir das Kinolin, Skraup haben wir festgehalten, Isokinolin, Bischler-Napieralski, Benzimidazol, sagen wir jetzt nichts, Kinaldin, was ist denn das Kinaldin? Haben wir auch schon gehört. Gibt es auch eine Namensreaktion? Nichts anderes wie eine Abwandlung der Skraupschen Kinolinsynthese. Wir erzeugen das 2-Methyl-Kinolin. Und das ist die Döbner-von-Miller-Reaktion, wo wir anstelle von Glycerol, aus dem ja in situ Acrolein gebildet wird, Crotonaldehyd einsetzen. Und dann kriegen wir natürlich ein substituiertes Kinolin-Derivat. Gesundheit. Dann haben wir hier eine Frage, die an der Grenzfläche zwischen den Grundlagen der organischen Chemie und Stereochemie angesiedelt ist. Welches der formulierten Zykloalkane trägt seine von Wasserstoff verschiedenen Substituenten in Transstellung? Wir haben also chlorierte bzw. methylierte Zyklohexanderivate bzw. was ist denn das für ein Bizyklus? Ist gleich eine Hausaufgabe. Tut sich den gleich mal abzeichnen, ja? Hausaufgabe. Was ist denn das für ein Bizyklus in der Mitte unter B? Roy, Sie hatten schon eine Antwort formuliert. Aber die möchte ich jetzt auch begründet wissen. Ja, Sie sagen, die Antwort A ist die richtige Antwort. Die sind trans angeordnet. Erzählen Sie was über dieses Molekül, damit wir verstehen, warum das hier trans angeordnet ist. Dass das cis angeordnet ist, das sieht man hier, nicht? Ja? Aber warum ist das trans angeordnet?
Der erste Gedanke, den ich hier hatte, war gewesen, dass die eine Methyl, das eine Methyl-Substituent
hier axial angeordnet ist und der andere äquatorial. Ja, also Sie haben völlig recht. Wenn wir uns diesen Substituenten ansehen, dann ist der axial angeordnet. Der Wasserstoff, der hier auch noch wäre, oder der hier ist, aber nichts gezeichnet ist, aber mein Cursor markiert die Position des Wasserstoffes, das wäre die Cis-Anordnung, Methylgruppe Wasserstoff, nicht? Das wäre Cis. Aber das wäre natürlich jetzt dann die Trans-Anordnung, ganz klar. Und Sie haben natürlich völlig recht. Dass das hier auch Cis angeordnet ist, das verstehen wir, die sind sozusagen auf einer Seite. Wenn wir uns hier die Substituenten ansehen, dann wäre der Wasserstoff hier genau, der wäre axial und der Wasserstoff und das Halogenatom wären trans. Und das ist eine Cis-Anordnung. Das ist auch eine Cis-Anordnung und hier wäre die Methylgruppe und dieser Wasserstoff trans angeordnet und demzufolge sind die beiden wieder cis angeordnet. So ist das. Die beiden sind in Transstellung. Ja? Ich darf Sie ermuntern, diese Frage auch unter dem Gesichtspunkt zu beantworten, wie verhalten sich die Substituenten, sage ich einmal, Sie können ja Modelle machen, wenn sie in 1, 2, 1, 3 und 1, 4 angeordnet sind, versuchen Sie da immer die Cis-Trans-Isomere zu bestimmen. Schöne Übungsaufgabe. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema und das sind Reaktionen an der Carbonylgruppe. Und Sie erinnern sich, wir haben das letzte Mal besprochen, als letzte Reaktion die Michael-Addition. Die Reaktion eines mesomeriestabilisierten Kohlenstoffnukleophils an die Beta-Position einer Alpha-Beta-ungesättigten Carbonylverbindung. Und das, was Sie hier sehen, ist eine wichtige Reaktion auch eines Kohlenstoffnukleophils an die an den Carbonylkohlenstoff einer CO-Doppelbindung. Und das ist eine Reaktion, die unter dem Namen Wittig-Reaktion in die Geschichte eingegangen ist bzw. eingeht. Diese Reaktion ist verbunden mit einem Nobelpreis an einen deutschen Wissenschaftler. Und die Wittig-Reaktion besitzt überaus große präparative Bedeutung. Man könnte die Wittig-Reaktion, und das steht hier unten auch, beschreiben als Carbonylolefinierung. Carbonylolefinierung. Und das kann man übersetzen auch als Umwandlung der CO-Doppelbindung in eine CC-Doppelbindung. Formal ist die Wittig-Reaktion die Umwandlung einer CO-Doppelbindung in eine CC-Doppelbindung. Und der Reaktionsverlauf der Wittig-Reaktion, eine überaus wichtige Reaktion, ist hier auf dieser Abbildung beschrieben. Und wir beginnen hier unten auf der linken Seite und stellen fest, dass hier gezeigt ein Ethylbromid mit einem Triphenylphosphan-Molekül reagiert. Und diese erste Reaktion, diese erste grundlegende Reaktion im Zuge einer Wittig-Reaktion ist eine SN2-Reaktion, bei der ein Phosphornukleophil als Nukleophil in die Reaktion eintritt und in klassischer SN2-Art und Weise das Halogen substituiert. Das Produkt dieser SN2-Reaktion, das Produkt dieser grundlegenden ersten Reaktion, der Wittig-Reaktion, ist ein Phosphoniumsalz. Und halten wir hier an dieser Stelle fest, dass dieses Phosphoniumsalz stabil ist. Das heißt, es ist lagerfähig. Das kann man aufheben. Und typischerweise sind diese Phosphoniumsalze die eigentlichen Ausgangspunkte für die Wittig-Reaktion. Und Phosphoniumsalze werden gebildet durch Reaktion des Triphenylphosphans mit einem entsprechenden Alkylhalogenid. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt im Zuge der Wittig-Reaktion. Und zwar setzen wir hier ein als Base das Lithium-Diethylamid. Das Lithium-Diethylamid ist eine gebräuchliche Base bei der Durchführung der Wittig-Reaktion und führt uns zu einem Molekül, das ganz besondere Eigenschaften aufweist. Und zwar ist das ein sogenanntes Phosphoylid. Phosphoylid. Wir erhalten dieses Phosphoylid dadurch, dass die Base Lithium-Diethylamid in der Lage ist, hier an dieser Methylengruppe, welche in unmittelbarer Nachbarschaft zum positiv geladenen Phosphor ist, ein Proton abzuspalten. Ein Phosphoylid wird gebildet. Mit dem Namen Ylid bringen wir zum Ausdruck, dass dieses Molekül auf der einen Seite einen salzartigen Charakter hat. Wir haben eine positive Ladung, ein positives Ladungszentrum, wir haben ein negatives Ladungszentrum. Diese beiden positiv bzw. negativ geladenen Atome, salzartiger Charakter, sind aber über eine kovalente Bindung miteinander verbunden. Und das charakterisiert ein Ylid. Und das ist in diesem Fall ein Phosphoylid. Es gibt auch andere Ylide, vielleicht werden wir das eine oder andere hier noch kennenlernen. Entscheidend ist jetzt hier an der Stelle der Hinweis, dass die aus den Phosphoniumsalzen gebildeten Phosphoylide Kohlenstoffnukleophile sind. Kohlenstoffnukleophile, die in der Lage sind, wir haben also hier an diesem Kohlenstoff ein freies Elektronenpaar, das durch Deprotonierung hier sich gebildet hat, dass dieses Kohlenstoffnukleophil Phosphoylid in der Lage ist, am Carbonylkohlenstoff beispielsweise eines Ketons anzugreifen und eine neue CC-Bindung zu knüpfen. Eine neue CC-Bindung zu knüpfen. Und dann bildet sich ein sogenanntes Betain. Ein Betain, das ist jetzt kein Ylid mehr. Positive und negative Ladung sind nicht mehr in unmittelbarer Nachbarschaft, nur mehr getrennt durch eine kovalente Bindung. Ja, das ist ein Zwitterion, aber nicht mehr mit den besonderen Eigenschaften eines Betains. Entschuldigen Sie, eines Ylids. Und dieses zunächst gebildete Betain, das durch CC-Knüpfung entsteht, aus dem Phosphoylid und dem Carbonylkohlenstoff der Carbonylverbindung, dieses Betain kann dann auch noch Ring schließen und es entsteht hier ein Vierring, also wenn Sie so wollen, ein Cyclobutan-Derivat, bei dem zwei Kohlenstoffe ersetzt sind, einmal durch einen Sauerstoff und einmal durch einen Phosphor. Und dieser Ring heißt, da muss man jetzt wieder ein Nomenklatur-Freak sein, da muss man einen unbändigen Drang zur Nomenklatur haben, um hier spontan eine Antwort geben zu können. Ich tue mir ein bisschen leichter, weil ich schon viele Jahre über diese Wittig-Reaktion spreche. Das ist ein Oxaphosphetan. Ein Oxaphosphetan. Und ich will hier gar keinen Zweifel aufkommen lassen, dass die Präsenz, die Anwesenheit dieses Vierringes, dieses Oxaphosphetans gesichert ist. Dieser Viering tritt tatsächlich auf im Zuge dieser Wittig-Reaktion. Aber, und das ist jetzt die Botschaft, die sich als nächstes anschließt, dieser Ring ist nicht stabil. Es kommt zu einem spontanen Zerfall in der hier beschriebenen Art und Weise auch der Verschiebung der Elektronen. Und es bildet sich aus dem Oxaphosphetan, welches durch Ringschluss aus dem Betain entstanden ist, zum einen die CC, das CC-Produkt, das Olefin, das Alkan dieser Wittig-Reaktion und es bildet sich das Triphenylphosphinoxid. Und die Bildung dieses Triphenylphosphinoxids ist die Triebfeder, dass dieser Oxaphosphetanring zerfällt. Die Bildung dieser Phosphorsauerstoffdoppelbindung treibt den Ring an, sozusagen spontan zu zerfallen, um hier das Alkan freizusetzen, beziehungsweise das Triphenylphosphinoxid. Und jetzt darf ich Sie bitten, dass Sie das Augenmerk richten auf das Edukt oder auf eines der Edukte der Reaktion, und das war das Aceton. Und wir hatten hier eine CO-Doppelbindung. Und diese CO-Doppelbindung des Acetons, Sie sehen hier die beiden Methylgruppen rot gefärbt, das sehen Sie hier auch. Diese CO-Doppelbindung, die Sie hier auch sehen, ist verschwunden und wir haben eine CC-Doppelbindung. Und deshalb Carbonylolefinierung. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie, dass nicht nur, weil die Wittig-Reaktion eine Nobelpreisreaktion ist, sondern weil die Wittig-Reaktion so große präparative Bedeutung besitzt, diese Wittig-Reaktion auch eine Kategorie A-Namensreaktion ist, wo wir wirklich alles wissen müssen über diese Reaktion, zumindest das, was auf dieser Abbildung gezeigt ist, und wir müssen auch den genauen Reaktionsverlauf verstehen dieser Reaktion. Verinnerlichen Sie diese Reaktion, lesen Sie auch nach. Es gibt oder es gab nachfolgend zur Entwicklung dieser Wittig-Reaktion auch noch, wenn Sie so wollen, weitere Entwicklungen, die zum Teil auch eklatante Verbesserungen darstellen dieser Reaktion. Das wäre die Wittig-Horner-Reaktion und eine weitere Reaktion, die sich hier sozusagen ableitet, aber eigentlich einen eigenen Charakter hat, ist die sogenannte Peterson-Olefinierung. Aber was ich mir von Ihnen erwarte an der Stelle ist, dass Sie sich fit machen, was die Wittig-Reaktion betrifft. Ja? Ganz entscheidend. Ja, damit können wir diese wichtige Namensreaktion verlassen und wir kommen zu einer weiteren wichtigen Reaktion und das ist die sogenannte Aldolreaktion. Und ganz allgemein können wir mal festhalten, dass die Aldolreaktion zwei Carbonylverbindungen zusammenführt in einer Reaktion. Das heißt, das ist eine, wenn Sie so wollen, Ehe zweier Carbonylverbindungen, die letztendlich darin mündet, dass eine sogenannte Beta-Hydroxycarbonylverbindung entsteht, ein Beta-Hydroxyaldehyd zum Beispiel, ein Beta-Hydroxyketon. Und das ist die eigentliche Aldolreaktion. Aber daran anschließend kann es auch noch zu einer Dehydratisierung kommen, was dann als Aldolkondensation bezeichnet wird. Also die eigentliche Aldolreaktion liefert die Hydroxycarbonylverbindung. Wenn es in der Folge auch noch zur Abspaltung von Wasser kommt und der Bildung einer Alpha-Beta-ungesättigten Carbonylverbindung, dann haben wir das Prinzip Aldolkondensation. Und die Aldolreaktion ist wichtig, meine Damen und Herren. Sie ist unverzichtbar für viele Reaktionen. Sie verläuft unter dem katalytischen Einfluss von Säuren oder Basen. Und das müssen wir uns auch im Detail ansehen. Aber wichtig ist einmal, dass wir hier festhalten, dass zwei Carbonylverbindungen letztendlich eine Beta-Hydroxy-Carbonylverbindung geben, die auch noch Wasser abspalten kann. Ein kleiner Schönheitsfehler ist hier zu entdecken. Schreiben Sie hier zwei hin. Ja? Wir brauchen zwei Äquivalente dieser Carbonylverbindung, die unter dem katalytischen Einfluss von Säure oder Base hier eben Beta-Hydroxy-Carbonylverbindung bzw. Alpha-Beta-ungesättigte Carbonylverbindung gibt. Und jetzt als nächstes, meine Damen und Herren, sehen wir uns an, zunächst einmal die Bildung von Enolat-Anionen. Wir haben hier auf der linken Seite ein Keton und einen Carbonsäureester. Und die Gemeinsamkeit dieser beiden Carbonylverbindungen ist die Tatsache, dass wir in Alpha-Position im Bereich des Alpha-Kohlenstoffatoms zumindest noch eine Alpha-CH-Azide-Position haben. Halten wir fest, dass das wichtig ist bei der Aldolreaktion, die Anwesenheit einer Alpha-CH-Azidenposition. Und wir können festhalten, dass mit Hilfe einer Base eine solche Alpha-CH-Azide-Position deprotoniert werden kann, was dann zur Bildung eines Enolat-Anions führt, eines Ketons im oberen Fall, und zur Bildung eines Enolat-Anions, eines Esters hier im unteren Fall. Und jetzt möchte ich Sie bitten, dass Sie das Augenmerk auf diese beiden mittleren Strukturen richten. Ein Enolat-Anion eines Ketons, ein Enolat-Anion eines Esters. Und wir halten fest, dass diese Enolat-Anionen ambitente Nukleophile sind. Ambitente Nukleophile, warum? Wir haben hier einen negativ geladenen Sauerstoff. Aber wir bringen mit dieser mesomeren Grenzstruktur natürlich auch zum Ausdruck, wenn wir hier den Blick nach rechts richten, wenn wir diese Elektronenpaare wieder hier rausklappen, ja, und hier die Carbonylgruppen jeweils rekonstituieren, dass wir hier natürlich auch Kohlenstoffnukleophile erkennen und sehen. Und diese Enolat-Anionen sind ambitente Nukleophile, die vor allem als Kohlenstoffnukleophile mit Carbonylkohlenstoffen anderer Carbonylverbindungen unter Bildung einer neuen CC-Bindung reagieren können. Das ist wichtig. Und was das bedeutet konkret, wollen wir uns auf der nächsten Abbildung ansehen. Und schauen Sie sich einmal hier diese Reaktion an. Wir haben hier Acetaldehyd. Und dieser Acetaldehyd verfügt über eine Alpha-CH-Azide-Position. Ja, das wissen wir. Und es kann sich aus diesem Acetaldehyd dieses Enolat-Anion bilden. Ja? So wie wir das vorher gezeigt haben am Beispiel des Ketons und des Esters. Und jetzt sehen Sie, dass dieses Enolat-Anion als Kohlenstoffnukleophiles reagiert dieser Kohlenstoff, der von meinem Cursor jetzt markiert ist, als Kohlenstoffnukleophil, greift hier am Carbonylkohlenstoff an und es kommt zur Bildung einer neuen C-C-Bindung. Und dann in der Folge durch Übertragung eines Protons aus einem Wassermolekül zur Bildung des Aldols. Und damit habe ich hier wieder das OH-, das hier die Deprotonierung vorgenommen hat, wieder rekonstituiert. Das ist die Bildung des Aldols. Freunde, an der Stelle der wichtige Hinweis. Benzaldehyd gibt natürlich die Aldolreaktion nicht, weil da fehlt der Alpha-CH-Acide-Position. Aber was würde unter diesen Reaktionsbedingungen passieren mit Benzaldehyd? Welche Reaktion? Nur Benzaldehyd. Die Cannizzaro-Reaktion. Ja? Da führen wir jetzt die Cannizzaro-Reaktion mit der Aldol-Reaktion zusammen. Und zwar mit dem Hinweis, Benzaldehyd untereinander gibt keine Aldol-Reaktion. Es fehlt die Alpha-CH-Acide-Position. Nächster Punkt, und das ist jetzt wichtig, aus diesem Aldol kann in der wie hier beschriebenen Art und Weise ein Wassermolekül abgespalten werden, aus dieser Beta-Hydroxy-Carbonyl-Verbindung, also ein Beta-Hydroxy-Aldehyd in alkalischer Lösung, kann es über einen Mechanismus, der hier beschrieben ist, zur Bildung dieses Butenal-Derivates kommen, zur Bildung dieses Alpha-Beta-ungesättigten Aldehyds. Und ich möchte Sie fragen an der Stelle, was ist das für eine Reaktion? Kommt Ihnen die nicht bekannt vor? Wir haben hier eine typische E1-CB-Eliminierung. Wir können die Aldolkondensation in alkalischer Lösung auffassen als E1-CB-Reaktion, als E1-CB-Eliminierung. Wir haben diese E1-CB-Eliminierung so als dritte Variante der Eliminierung im Sinne einer Beta-Eliminierung kennengelernt, haben gesagt, viele praktische Beispiele gibt es nicht. Aber die Aldolkondensation in alkalischer Lösung kann zumindest aufgefasst werden als E1-CB-Reaktion, wobei es zunächst einmal zur Deprotonierung dieser Methylengruppe kommt und nachfolgend, und das ist bemerkenswert, zur Abspaltung einer OH-Gruppe. Und da halten wir hier fest, die Abspaltung einer OH-Gruppe an ist ja eher untypisch. Ja? Weil die OH-Gruppe wird, wenn sie abgespalten wird, erst abgespalten, wenn sie protoniert wird, Oxonium-Ion und dann Wasserabspaltung. Aber für diese Aldol-Kondensation in alkalischer Lösung können wir auch die Abspaltung einer OH-Gruppe in Form eines Hydroxidions antizipieren. Ja? Ob es wirklich so ist, weiß man nicht so ganz genau, aber ich halte jetzt einmal fest, und das ist an der Stelle erlaubt, auch aus didaktischen Gründen, dass wir die Aldolkondensation in alkalischer Lösung als E1-CB-Reaktion auffassen können. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir fast am Ende, fast. Es kommt jetzt noch eine letzte Abbildung, das ist die E1-CB-Reaktion, die haben wir ja ausführlich besprochen. Die säurekatalysierte Aldolreaktion ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und die will ich abschließend an der Stelle heute zeigen. Wir haben wieder die Ausgangssituation Acetaldehyd. Bevor ich jetzt weitermache, noch einmal der Hinweis, Freunde. Im Eigenstudium werden die Eigenschaften von Formaldehyd und Acetaldehyd genau erarbeitet. Die Bildung von möglichen oligomeren, zyklischen Verbindungen und so weiter. Ja? Bei der säurekatalysierten Aldolreaktion, am Beispiel vom Acetaldehyd, kommt es jetzt, und das ist mir wichtig, zunächst zur Protonierung des Carbonylsauerstoffs. Beziehungsweise unter Abspaltung eines Protons zur Bildung eines Enols. Vorhin hatten wir ein Enolat-Anion und jetzt haben wir ein Enol. Das Enol ist auch ein Kohlenstoffnukleophil, schwächer als das Enolat-Anion, aber es reagiert trotzdem, und zwar deshalb, und das ist wichtig, dieses Enol, das auch ein ambitentes Nukleophil darstellt, weil der Sauerstoff hier ist auch ein Nukleophil, aber es ist vor allem auch dieser Kohlenstoff hier ein Nukleophil, dieses Enol reagiert mit einem Acetaldehyd, der protoniert ist. Und damit ist der Angriff eines Nukleophils natürlich erleichtert. Wir haben die Situation, dass also hier das Enol mit dem protonierten Acetaldehyd reagiert unter Bildung einer neuen CC-Bindung und es entsteht unter Abspaltung eines Protons wiederum unser Beta-Hydroxybutanal. Das ist das Beta-Hydroxybutanal, das ist das Aldolprodukt des Acetaldehyds. Beta-Hydroxybutanal. Butanal. Und jetzt ist wichtig, in saurer Lösung kommt es jetzt zur Protonierung der OH-Gruppe. Es bildet sich ein Oxonium-Ion und es kommt zur Abspaltung von Wasser. Jetzt verstehen wir es leicht, Anne, ne? Wasserabspaltung. Und es bildet sich wieder das entsprechende Butanal-Derivat. Freunde, an der Stelle meine letzte Frage. Was ist denn das hier jetzt für eine Eliminierung? Das ist jetzt eine E2-Eliminierung. Das heißt, bei der säurekatalysierten Aldolreaktion, gezeigt am Beispiel des Acetaldehyds, ist die Aldolkondensation, die Abspaltung des Wassers aus dem Beta-Hydroxybutanal, aus der Beta-Hydroxycarbonyl-Verbindung, eine E2-Eliminierung. Synchron erfolgt, ja. Die erfolgt auch so. Und es ist auch ganz klar, dass das hier auch ein leichtes ist, was die Frage der Anordnung betrifft. Wir wissen ja nicht, dass die Anordnung des Wasserstoffs, der als Proton abgespalten wird und der Abgangsgruppe antiperiplanar sein muss. Aber wir haben natürlich hier das Prinzip der freien Drehbarkeit, die Anordnung ist leicht so möglich, die kommen in diese Position und dann, und das ist ja hier auch sehr schön jetzt mit dem Pfeil zum Ausdruck gebracht, zu einer synchronen Abspaltung des Protons bzw. des Wassermoleküls und es konstituiert sich hier die Alpha-Beta-ungesättigte Carbonylverbindung. Meine Damen und Herren, Aldolreaktionen, und das ist mein abschließender Satz, sind von überaus großer Bedeutung. Und das, was sich sozusagen hier von dem ableitet, was wir hier jetzt sehr grob zusammenfassend besprochen haben, ist von unglaublicher Bedeutung. Eine ganze Reihe wichtiger Namensreaktionen leitet sich ab von dieser grundständigen Aldolreaktion und auf viele dieser Reaktionen werden wir eingehen. An der Stelle mein Hinweis, dass wir nächste Woche keine Vorlesung haben am Mittwoch, weil ich nach Berlin muss zum Stifterverband, wo ich einen Antrag der Goethe-Universität vertreten muss, wo es um ein paar hunderttausend Euro geht, die wir hoffentlich einfahren werden. Aber es geht dann weiter in der nächsten Woche, und das ist, glaube ich, dann der 10., wenn ich das richtig sehe, heute ist der 3. Dezember, ganz genau, mit der Vorlesung wieder hier in diesem Hörsaal. Bis dahin alles Gute und fleißig im Eigenstudium weiterarbeiten. Vielen Dank.